Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Liebe Freundinnen von Cobains Erben, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir begrüßen euch. Wir haben heute einen tollen Gast, einen echt besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, dass es geklappt hat. Thomas Fenke ist bei uns. Wir werden dich gleich noch ein bisschen genauer vorstellen, Thomas. Bevor wir aber starten, lass uns irgendwelche Ansagen vom Tisch haben. Hast du irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
Nö.
Ich möchte gerne eine Sache loswerden. In den Kapiteln zwischendurch. Ihr wisst ja, dass unsere Folgen in Kapitel aufgeteilt sind. Das habt ihr möglicherweise schon festgestellt. Und zwischen den Kapiteln erklingt immer hin und wieder eine schöne Musik, wie gerade das Handy vom Jay. Nur ein bisschen schöner. Das sind Snippets von meinem Musikalbum, das ich mit meiner Band Radio aufgenommen habe. Ohne mich geht's nicht. Und wenn ihr gerne mal, wenn euch die Musik vielleicht gefällt und ihr möchtet gerne die ganzen Lieder mal im Stück durchhören, dann könnt ihr das jetzt auf unserer Webseite cobainserben.de. Da gibt es die Musik und da könnt ihr alle Lieder euch einfach mal anhören. Und ihr könnt die Platte sogar kaufen, wenn ihr das möchtet. Das ist nur ein kleiner Service-Tweet, heißt es neuerdings jetzt so.
Und die Platte ist sehr gut, möchte ich mal sagen.
Sie ist recht gut und sie ist auch schon ganz schön alt. 2018 haben wir die aufgenommen. Aber sie ist nicht schlecht geworden seitdem.
Sie stinkt noch nicht.
Sie stinkt noch nicht, man kann das doch hören. Ja, das war eigentlich alles. Mehr wollte ich gar nicht. Ja, und jetzt sind wir
mit Thomas
verbunden. Du begrüßt uns aus Köln, das stimmt doch, Thomas, ne?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich spreche aus Köln zu euch.
Vielen Dank, dass du da bist. Das ist echt toll. Ich kann aber kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Du bist Chefredakteur des Kaputt. Sagt man eigentlich Kaputt oder sagt man Kaputt? Wie würdest du das aussprechen?
Also wir sprechen schon als Kaputt aus. Ich bin einer der beiden Chefredakteure. Linus Volkmann, mein Freund und Kaputt-Partner, ist der zweite. Und Kaputt, Magazin für Insolvenz und Pop. Das ist uns sehr wichtig, dass der Untertitel mit transportiert wird.
Ja, über den müssen wir natürlich irgendwie auch noch reden. Dass über das Insolvenz stolpert ja wahrscheinlich jeder, oder? Da kriegst du wahrscheinlich immer die allerersten Fragen zu, oder?
Nee, das kennen die meisten Leute, die im Popbetrieb unterwegs sind. Also wer ist nicht prekär mittlerweile und ist auf Förderung oder Ähnliches angewiesen, um seine Projekte hinzubekommen?
Ja, aber so als Untertitel für so einen Musik-Mac, Insolvenz und Pop, das fand ich faszinierend, weil normalerweise schreibt man ja irgendwie sowas wie Pop und Größenwahn oder die Helden von morgen oder irgendwie sowas. Aber ich meine, gut, es passt natürlich zu Kaputt, ja. trotzdem fand ich das irgendwie witzig für so einen Musik-Mac.
Naja, es kam natürlich aus einem gewissen Zeitgeist raus. Wir waren letztendlich damit ja auch an einem Punkt, der gebrodelt hat und der dann jetzt mittlerweile ist es wahrscheinlich ein Untertitel, der gar nicht mehr so sehr verwirrt, aber man darf nicht vergessen, wir kamen aus einer Abwicklung von Intro raus, also das war dann schon so die letzten Jahre, wo wir haben 15 Jahre das Intro-Magazin zusammen verantwortet, Linus und ich, wo wir am Ende relativ viel über Zahlen diskutiert haben, in Meetings saßen, wo es um Personalkürzungen ging, um Etatkürzungen, die gesamte Musikindustrie war in einer einzigen Talfahrt runter, also auch raus aus einem funktionierenden Betriebsumfeld sozusagen hin zu einer Prekariat und das geht natürlich bei Künstlerinnen weiter und letztendlich sieht man es ja jetzt, was auch durch die Pandemie nur mal verstärkt wurde oder überhaupt alle Antragsabhängigkeiten, also sehr viel Staatsförderung, all diese Themen gehen ja in Insolvenz mit rein. Also Insolvenz ist ja eine Überspitzung dafür, dass wir eigentlich mit den Künstlerinnen über die ökonomischen Rahmenbedingungen des künstlerischen Arbeitens sprechen wollen und was macht das mit einem, ich möchte es nicht mal Berufstypus nennen, sondern weil ich Künstlerin als was viel weitergehendes verstehe, die ja eigentlich für uns gesellschaftliche Fragen stellen sollen, die der normale Mensch, also der quasi in einem normalen Arbeitsalltag drin ist, den er sich nicht stellen kann. Und die geraten natürlich immer mehr in die gleichen Mühlen rein, wie wir so. Und das ist natürlich was man hinterfragen muss. Was macht das mit Künstlerinnen?
Ja. Genau. Thomas, soll ich dich mal kurz vorstellen? Ich habe mir so lauter Sachen rausgeschrieben und du musst mich korrigieren oder ergänzen oder sagen, streich das weg.
Ich bin gespannt.
Okay, pass auf. Also, Thomas Fenker studierte in Stuttgart und wie wir gerade im Vorgespräch festgestellt haben, du kommst auch aus Stuttgart.
Ja, ich bin in unmittelbarer Nähe zu Porsche aufgewachsen, was für jemanden, der neben Indie und Hip-Hop auch sehr früh Techno gehört hat, natürlich immer so ein bisschen ein Detroit-Feeling ausgelöst hat. Auch wenn das wahrscheinlich keiner mit Stuttgart verbindet. Aber wir sind das Detroit Deutschlands.
Das sollte man mal ganz laut sagen. Ich glaube, wir haben ganz schön viele Hörer aus dem Raum auch. Die freuen sich jetzt vielleicht.
Ja.
Thomas, du schreibst seit den frühen 90er Jahren für Deutsche Tageszeitung und Monatsmagazine. Da sind auch echt große Namen dabei. Also Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel, Stuttgarter Nachrichten. Für die Specs schreibst du auch noch? Oder gibt es die Specs noch?
Doch, die gibt es nicht mehr. Und das war eigentlich alles, das sind eigentlich alles 90er und frühe Nullerjahre gewesen. Ich schreibe aktuell relativ wenig für andere. Also ich schreibe sehr viel noch für die Stadtrevue Köln. Das liegt daran, dass der Musikredakteur Felix Klopotek, den schätze ich sehr, der macht da einen super Mini-Feuilleton in diesem Stadtmagazin und der ist sehr offen für auch eigentlich jeglichen Themenvorschlag, weil man ihn gut begründet und die Zusammenarbeit ist auch sehr angenehm. Ja. Ansonsten ist das ja so, dass das Feld auch des freien Journalismus sehr, sehr schlecht honoriert ist im Vergleich zu dem, was man sonst so macht und da kaputt ja selber so ein Feld ist, wo wir sehr prekäre Rahmenbedingungen haben, ist das sozusagen mein musikjournalistisches Feld und ansonsten mache ich viel, du wirst es vielleicht gleich droppen, Universitätsgeschichten, viele Beratungsjobs, ich kuratiere Festivals mit, ich manage Künstlerinnen, also ich habe so ein Portfolio von Sachen und das Schreiben, da geht die meiste Energie gerade in Kaputtsachen rein.
Okay, echt, die meiste Energie geht.
Was das Musikjournalistische angeht, weil wir haben natürlich auch angefangen, wir machen eine Video-Editorial-Reihe seit 2 Jahren. Also wir dokumentieren unsere eigenen Veranstaltungen, wir machen aber auch eine mit Porträts von Künstlerinnen in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr, die wir dieses Jahr jetzt in Veranstaltungen überbringen. Also es gibt relativ viele Seitenstraßen, die dann in sich auch sich ökonomisch tragen. Also gerade die Videogeschichten sind sehr viel mehr geworden. Da machen wir auch Auftragsarbeiten für diverse Kunstvereine, wo wir Ausstellungsdokumentationen machen. Also wir heißt immer Roman Chesney, der Kameramann und Schnitt bei uns macht und Linus und ich zusammen.
Ah, okay. Ist das, hat ja was mit der Malerin zu tun, Sarah Chesney oder was? Die zu dem, du bist doch der Manager von Phantom Kino Ballett, ne?
Also Sarah Chesney ist meine Partnerin und ich kümmere mich auch um Phantom Kino Ballett Belänge, ja.
Jetzt verstehe ich. Okay, ja, ist gut. Also das endlich können wir das mal aufdröseln hier. Thomas, das ist nämlich alles ein großes Rätsel für mich.
Ich weiß gar nicht, es ist gar nicht so als Rätsel angelegt. Sie hat ja auch das Logo für kaputt gemacht. Also das ist ja eigentlich sehr transparent.
Okay, wenn man nur tief genug gräbt, dann stößt man auf diese Zusammenhänge auch. Aber hier, du hast es eben gerade schon gesagt, du bist Dozent, ja? Für die Folkwang-Universität, für die Uni in Düsseldorf und Paderborn über Musikjournalismus und Künstlerinnenmanagement, ne?
Ja, Marketing, Künstlerinnenmarketing. Also das ist im Unterschied, dass es die Studierenden, die sehr viele Künstlerinnen eben auch sind, also Musikerinnen hauptsächlich an der Folkwang, befähigen soll, einfach sich selber zu positionieren. Ich interpretiere das auch immer eher soziologisch. Das Marketing ist sozusagen das, was so aus Universitätsgründen am meisten Sinn macht. Aber letztendlich geht es da viel um Community-Herausbildung, lokale Szenen, Selbstempowerment. Ja, also was kann man miteinander aufsetzen und wie kann ich selber so meinen eigenen Duktus, meine eigene Sprache, meine Selbstpräsentation finden?
Und das ist ja nicht so leicht, das als Künstler oder Künstlerin das für sich selber rauszufinden.
Das stimmt. Man kann viele falsche Entscheidungen auch treffen.
Ja, ja. Genau.
Und zumal es heutzutage umso wichtiger ist, irgendwie so diese Fanbase, wo die wenigsten ja noch irgendwie am Tropf von großen Verlagen hängen können. Ne? Also so das, von daher halte ich das für eine wichtige Ausbildung.
Ja. Wollen wir noch deine Bücher erwähnen, Thomas?
Ja, wollen wir. Ja, da ich noch einen ganz schönen Stapel von Talking to Americans Büchern hier rumliegen habe, kannst du sehr gerne dieses Buch erwähnen und wir können auch sehr gerne darüber sprechen. Es gibt auch einen aktuellen Anlass. Also ich präsentiere am 13. Mai, machen wir auch endlich, uns ist ja auch die Pandemie ein bisschen in die Veröffentlichung, das ist ein Reisebuch, das ich gemacht habe, vielleicht kann ich es kurz erwähnen, durch die USA, wo ich mit dem Fotografen, mit dem ich sonst immer eher meine Interviewgeschichten für Intro und Kaputt in Amerika gemacht habe. Wir wollten schon immer mal durchs Land einfach reisen und normale Menschen interviewen, also einfach auf der Straße in die Augen gucken, ansprechen und über die Leben reden. Und das haben wir gemacht vor 4 Jahren. Das ist just zur Pandemie rausgekommen und damit sind natürlich alle Live-Ideen, das auf die Bühne zu bringen und zu präsentieren, ad acta gelegt gewesen. Und wir machen jetzt die erste größere Geschichte im Rahmen von einer Fotomesse in Düsseldorf in der Filmwerkstatt. Ja. Jonathan Forster, der Fotograf, wird zugeschaltet per Zoom. Wir machen einen Talk mit dem Leiter der Filmwerkstatt und dann gibt es eine Ausstellung und wir zeigen die ganzen Bilder aus dem Buch und noch ein paar aufgehangene. Alles geil.
Ich habe auch ein Buch direkt zum Beginn der Pandemie rausgebracht, ein Kurzgeschichtenband, und der ist halt komplett verreckt. Ja, genau.
Ja, das ist traurig.
Ja, genau.
Ja, nee, das war jetzt aber mal so das Spannendste von dir, also was ich auf die Schnelle zusammenkratzen konnte.
Aber sag mal, du bist selber kein Musiker, oder?
Nee, ich habe tatsächlich einen Sommer lang versucht, mir die Matane-Gitarrengriffs erklären zu lassen. Und das war der Moment, wo ich dann abgebogen bin und angefangen habe per Kamera. Also ich habe in den 90ern schon viele Konzerte gefilmt und Interviews und journalistisch zu arbeiten, weil mein musikalisches Talent, ich gelte als legendär für ein nicht vorhandenes Rhythmusgefühl, was mich später auch als Techno-DJ ausgezeichnet hat.
Aber und du hast dann, aber ich meine, du liebst die Musik, weil es dreht sich ja unglaublich viel in deiner Arbeit um Musik und Kunst. Und du hast dann einfach irgendwie gedacht, okay, wenn ich es nicht selber machen kann, dann schreibe ich drüber.
Naja, also zum einen gab es schon Momente, wo ich das gagmäßig mal gemacht habe. Also ich hatte in den 90ern mal so ein neues Projekt, das ich auf eine Bühne gebracht habe, aber ich habe gerade aktuell arbeite, ich habe ein Projekt, das heißt Hassan Popu, zusammen mit Jens-Uwe Bayer, einem Musiker, der bei Kompakt veröffentlicht, der Teil dieses Magazine-Labels hier in Köln ist. Das ist ein ganz tolles, zwischen Krautrock und Techno angesiedeltes Kollektivlabel. Und mit dem zusammen habe ich eigentlich für eine Performance mir so eine japanische Kunstfigur ausgedacht, Hassan Popu. Wir treten dann hinter Masken, die Sarah Chesney designt hat, auf. Und eigentlich war das so ein Drohnenprojekt, wo ich so lautmalerisch Kehlkopfgeräusche mache. Aber jetzt hatten wir neulich eine ganz produktive Session und vielleicht gibt es jetzt auch sogar so eine elektronische Platte damit. Aber das sind eher so Sachen, die sehe ich dann so als Spaßfortführung von dem DIY-Gedanken, dass man alles probieren kann, wenn es einem Spaß macht.
Ich sehe dich irgendwie so ein bisschen auf der Grenze zwischen Pop und Kunst. Und ist das richtig? Kann man die beiden Bereiche überhaupt voneinander unterscheiden? Würdest du das tun?
Ich glaube, wenn man selber drin ist im Feld, unterscheidet man das tatsächlich eh nicht.
Ja.
So. Also mich interessiert grundsätzlich, das habe ich irgendwann auch in der journalistischen Arbeit bemerkt, also ich habe... Natürlich interessiert man sich, wenn man auf die Großen der Popmusik trifft, ob das jetzt Björk oder David Bowie waren bei mir oder Leute von Destiny's Child, also alle so Künstlerinnen, die ich interviewt habe. Das hat natürlich seinen Reiz und da gibt es viel rauszuholen. Aber mir macht es genauso Spaß, mit jemandem zu reden, der eine Platte in der 100er Auflage gemacht hat, wo mich irgendwas antriggert. Und meistens sogar mehr, weil diese Personen auch eher bereit sind, andere Diskussionen zu öffnen, als jemand, der halt schon relativ viel im Fahrwasser erlebt hat, ne?
Erzähl uns doch mal, wie es zu Kaputt kam. Du hast das ja schon angedeutet, quasi Insolvenz von Intro. Intro ist ja nun...
Nein. Also das Intro ist nicht insolvent gegangen. Das war drei Jahre später wurde das Magazin dann eingestellt. Man hat das aber nur... Also für Linus und ich war klar der Weg, dass das nicht mehr lang gehen wird. Und man hatte auch einen Erschöpfungszustand erreicht, wo das selber sich... Es okay war, dass es sich dann so aufgelöst hat für einen. Also irgendwann...
Aber Intro war ja ein durchaus bekanntes Magazin. So, ne? Und dann erzähl uns doch mal ein bisschen, wie der Schritt kam, zu sagen, nee, wir machen jetzt was anderes online. Warum nicht sozusagen das kranke Kind aufpäppeln oder wie auch immer?
Naja, zum einen hat man einfach verstanden, dass das kranke Kind nicht mehr aufzupäppeln ist, wenn ich in deinem Bild bleiben möchte. Ja. Lassen wir das mal. Ja. Man selber hatte, wie gesagt, dann, wir haben das auch 15 Jahre gemacht. Davor habe ich früher mein eigenes Fernsehen gemacht. Ehrlich gesagt, reichte es dann vom Gefühl her auch, es gibt so viel da draußen, was einen interessiert. Und man sieht das ja auch an meiner... nennen wir es Biografie, was sich seitdem so entwickelt hat, dass ich ganz gern rumexperimentiere und andere Sachen, man muss nicht kleben bleiben an der einen Sache. Und ganz ehrlich gesprochen wollten Linus und ich danach alles machen, nur nie mehr ein Magazin. Und wie das so ist, ich bin dann ein halbes Jahr rumgereist, war in Japan, war in den Staaten, habe Freunde besucht und irgendwann kam so eine obskure Anfrage, ob man nicht ein Magazin mit jemandem machen möchte. Damals noch wieder ein neues Printmagazin launchen und so. Und dann haben wir da so ein bisschen rumdiskutiert, haben Ideen entwickelt und relativ schnell war aber klar, dass die Person eine andere Idee hatte, was das sowas kosten kann und wir natürlich keine Lust drauf hatten. Also wenn man sowas macht wieder, dann muss es halt, dann muss das Budget stehen, sonst macht das keinen Sinn, um das Anspruchsniveau zu halten, das man hat. Und irgendwann hatten wir aber trotzdem all diese Ideen rumliegen. Dann dachten wir uns, ach komm, wir machen das jetzt punkrockig, das machen wir jetzt als Spaßprojekt. Und das hat sich eigentlich als richtiger Weg auch entschieden. Wir haben uns ein paar Credos gegeben, keine Meetings mehr. Also es gibt bei Kaputt kein Meeting, das ist uns ganz, ganz wichtig.
Das wollte ich gerne wissen, wie der Redaktionsalltag wohl so aussieht bei euch.
Wir stimmen uns absolut nicht ab. Also das Lustige ist, wir haben ergänzende Welten, die sehr gut zusammenpassen. Und wir haben, glaube ich, in all den Jahren, 6 Jahre jetzt auch schon, wieder zweimal das gleiche Thema in Auftrag gegeben. Also es funktioniert, ohne dass man redet, weil wir waren am Ende so Meeting genervt und wie viel Zeit das kostet. Und irgendwie hat sich das so über die Jahre so, am Anfang war Kaputt wirklich nur so ein Hobby-Ding, das andere Sachen stimuliert hat. Und irgendwann hat sich eben durch das, was man da macht, ergeben sich auch viele Sachen. Also diese Videodokumentation, die ich angesprochen habe, die wir jetzt für zum Beispiel in Dortmund den Hardware-Medienkunstverein machen. Oder auch diese NRW-Reihe, die wir zusammen mit Urbanana vom Touristik NRW machen. Das sind alles so Sachen, die kommen eigentlich zustande, weil es halt dieses Mutterschiff Kaputt gibt. Und ja, so habe ich eh schon immer gearbeitet. Also wenn ich mir angucke, was die Projekte sind, die am Ende irgendwie ökonomisch vielleicht am besten dastehen, dann sind das meistens Sachen, die kamen zustande, weil man irgendwas mal einfach aus Spaß gemacht hat oder jemand ehrenamtlich, also freundschaftlich beraten hat. Und durch dieses Gespräch, wo man keinen Hintergedanken hatte, kommt halt 2-3 Monate später irgendwas zustande. Und ich glaube, das ist auch was ich versuche, immer meinen Studierenden zu erklären, dass kulturelles Arbeiten nicht berechnet ablaufen darf. Also klar muss man so im Blick haben und sich nicht ausbeuten lassen und was mache ich, was weiß ich nicht. Aber man kann auch nicht auf diese Idee kommen, dass alles immer sofort 1:1 eine monetäre Transaktion sein muss. Weil wenn man das so macht, dann dafür ist es das falsche Feld. Dann sollte man in andere Wirtschaftsbereiche gehen, wo mit anderen Zahlen gespielt wird.
Aber es ist wirklich nicht so leicht, sich gegen diese Denke zur Wehr zu setzen. Also, dass es doch irgendwie jetzt auch was bringen muss, was ich tue, dass es irgendeine Verwendung finden muss, ne? Oder irgendjemanden, der das bezahlt oder so. Der eigene Spaß oder die eigene Motivation treibt natürlich am besten. Aber irgendwann, wenn man so richtig harte Arbeit geleistet hat, denkst du ja schon drüber nach, wo die ganze Zeit, die du da jetzt gerade rein investiert hast, ob das sich wirklich gelohnt hat oder nicht. Also die Frage nach dem Nutzen stellt sich doch zwangsläufig. Oder findest du es nicht? Geht dir das nicht so?
Naja, also da schwimmt ja gerade ein bisschen diese Grenze mit. Es gibt ja einen Nutzen, es gibt bloß oft keinen ökonomischen Nutzen. Also ja. Ich kann jemanden anrufen, tatsächlich ein realer Fall, irgendjemand, ich möchte eine Webseite anfangen irgendwie. So, könnte ich jetzt total abwürgen und sagen, so, ich habe jetzt keine Zeit für eine Beratung für dich zu machen, wenn du noch nie sowas gemacht hast. Oder ich gehe halt 2 Stunden lang in so ein Gespräch rein und dann sehe ich irgendwie ein halbes Jahr später, dass diese Seite existiert und dass die auch innerhalb ihrer Zielgruppe sozusagen eine Berechtigung hat. Und das ist ja auch eine wahnsinnige, da freut man sich ja drüber, weil die 2 Stunden wahrscheinlich deutlich mehr gebracht haben, wie viele Meetings, wo ich drin saß, wo ich auf die Uhr geguckt habe und weiß, aus diesem Meeting wird nie im Leben ein Gedanke irgendwie benutzt werden. So. Aber da habe ich vielleicht Geld dafür bekommen. Durchaus auch. Also man hat ja vieles, was Geld bringt, was in der Mülltonne landet. Und dann muss ich sagen, dann ist sowas eigentlich total toll zu sehen. Ah ja.
Aber du musst es dir leisten können.
Na, ich glaube, im kulturellen Bereich rechnet er jetzt seine Stunden eh nicht gegen. Aber ich glaube, in der Mischkalkulation, wenn man da so ein bisschen einfacher laufen lassendes Gefühl damit hat, dass es am Ende sich auch ausgeht. Das ist wie zum Beispiel, also ich lege natürlich großen Wert darauf, dass wir Gender ausgeglichen sind, dass auch ansonsten Repräsentation eine wichtige Rolle spielt. Aber wenn ich mir so zum Beispiel unser USA-Buch anschaue, das ich mit dem Fotografen gemacht habe, da haben wir keine Strichlisten geführt, sondern wir sind einfach einen Monat lang rumgereist und am Ende hat das genau hingehauen. Also wir sind gendermäßig 50-50, wir haben eigentlich ganz viele verschiedene Nationalitäten im Buch drin, aber wir haben das halt automatisch gefunden, weil, glaube ich, der Vibe dazu da ist irgendwie. Und so versuche ich generell das so alles zu balancieren. Natürlich, das klingt jetzt auch, ich will jetzt auch kein Honeymoon zeichnen, also es gibt auch Wochen, wo man denkt so, warum habe ich mir jetzt diese drei Projekte da noch on top draufgehauen und was ist denn hier los? So,
ja. Genau, das denke ich auch oft. Aber trotzdem finde ich das sehr ermutigend, was du gerade gesagt hast. Ja.
Ja, vor allen Dingen ist es ja irgendwie auch ganz spannend. Ich meine, mit kaputt, ich habe mich ein bisschen auf der Seite umgeschaut und gedacht, wow, Wahnsinn, ich sehe, dass ich über 50 bin. Ich kenne fast keinen der Künstler, mit denen ihr dort sprecht oder die ihr vorstellt. Anscheinend bin ich zu alt für den Scheiß. aber ich finde das spannend, ne? So, Gofi und ich haben vorhin kurz geredet, so in unseren Studententagen. Ich sag mal so zwischen 20 und 35, gut, es ist schon ein bisschen über die Studententage raus, aber da habe ich in solche Macs immer reingeguckt, ne? Specs und was weiß ich was so, ne? Aber ich merke, heutzutage mache ich das einfach weniger. Da bin ich quasi ein bisschen festgefahrener. Aber ich fand das ganz cool, weil da lauter Projekte waren, wo ich gedacht habe, ach, das klingt ja mal wirklich spannend. Boah, und ihr führt auch schöne, oder da werden schöne Interviews geführt, finde ich, die auch oft sehr persönlich sind und so, und sowas spricht mich an. Also ich finde, ihr macht da eine tolle Arbeit für so einen Bereich, über den man normalerweise nicht so stolpert. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich irgendwie cool. Also wie ist das so eure, ich habe mich gefragt, ja, wo sind die bekannten Namen?
Ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass wir zum Beispiel, also wir haben ja schon relativ viele ältere Künstlerinnen auch immer mal wieder drin. Christoph Jacke zum Beispiel, der Professor in Paderborn an der Uni ist, wo ich auch unterrichte, der lustigerweise für mein Fanzine in den 90er Jahren geschrieben hat. Das hieß Harakiri, also wo man bemerkt, die Fäden laufen so alle auch über lange Zeit zusammen.
Diese Podiumsdiskussion bei der Uni Paderborn, das hatte ich gelesen, dass die irgendwann mal stattgefunden hat und habe von Herrn Jacke gelesen.
Und Christoph schreibt ja gerne über ältere Themen auch. Der ist ja tatsächlich eher dann auch so ein Fan, der im Journalismus verankert ist. Man selber bemüht sich immer, dass man natürlich das Ganze auch mit neuen Sachen aufrechterhält. Also Linus zum Beispiel, der ja mittlerweile auch so eine halbe oder Drittel Redakteurstelle beim Musikexpress noch hat, Linus Volkmann, der hat ja viel mehr aktuellere Künstlerinnen da auch immer in seiner Kolumne drin, wo bei mir dann so, also lass mal 80% davon stecken. Das habe ich 15 Jahre bei Intro gemacht, wo unser Credo immer war, dass wir tatsächlich auch in alles reingehört haben. Also in alles, was relevant war. Und das waren damals so 600 CDs, die im Monat kamen. Also wir haben das wirklich sehr ernst genommen, diese Verbindlichkeit der Definition, dass man als Redakteur sich halt auch als A-Kommunikator versteht. Das heißt, die Anfragen ernst nehmen, die von außen reinkommen, die Kommunikation. E-Mails und Anrufe, wobei man versucht hat, das auf E-Mails zu lenken, weil sonst kriegt man das irgendwann nicht mehr kanalisiert, aber halt auch die Menge an Musik zu filtern. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Job. Also du sprichst das an. Das geht natürlich für die meisten Menschen, die älter werden und jetzt nicht ihr Berufsfeld im Bereich Popmusik oder Musik und Kultur haben, ist das natürlich nicht mehr bewältigbar. Das ist, also man kommt selber kaum hinterher. Ich sammle das immer alles in einem Ordner. Ich mache dann regelmäßig mal so einen Tag, wo ich in alles reinhöre, wo ich dann wirklich so 100 Alben auf Bandcamp durchhöre, die Promo-Mails sichte und so weiter. Aber das ist natürlich, das ist dann auch Arbeit. Also, weil 80% davon ist halt auch Scheiß. Also muss man leider, also no offense gegen die Leute, weil die machen das natürlich mit viel Energie und so weiter. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, okay, das hat mir jetzt weniger gegeben.
Ja. Aber dann verstehe ich das schon nochmal, glaube ich, ein bisschen besser. Du hast vorhin kaputt so ein bisschen als so ein, auch irgendwie als ein Ausbruch aus der Journalistenmühle beschrieben, oder? Also sozusagen, ich mache jetzt das, worauf ich wirklich Bock habe. Oder habe ich das falsch verstanden? Also wenn du mir den Intro-Alltag beschreibst, wie du dich da durch diesen Berg an CDs durchhörst, kannst du jetzt bei kaputt eher sagen, höre ich mir gar nicht erst an, brauche ich nicht. Ich höre jetzt nur noch die Sachen, wo ich wirklich glaube, dass mir selber das auch was bringt.
Absolut, das ist das, was man sich das rausnehmen kann auch. Was aber interessanterweise viele Leute, die von außen anfragen, dann bemerkt man auch, wie das Feintuning dann teilweise auch gar nicht so im Bewusstsein ist. Also manche Leute denken wahrscheinlich, kaputt ist wie Intro. Punkt.
Ja.
So. Und das ist dann schon eine interessante Feststellung, wenn man das bemerkt. Dann muss ich immer lachen, weil als ich angefangen habe, mein erstes Fanzine zu machen, habe ich tatsächlich noch bei meiner Mutter gewohnt. Und da hatte ich halt ein Faxgerät im Schlafzimmer, also meinem Mini-Kinderzimmer, und das war halt quasi der Redaktionssitz dieses Fanzines. Und da ratterten damals diese Faxe rein, und die waren in der Ansprache auch so, als ob sie bei der Süddeutschen landen oder so, wo man bemerkt, wie schlecht die Leute sind, dass sie Medien lesen können.
Klingt ein bisschen wie die drei Fragezeichen, finde ich, auf dem Schrottplatz von Onkel Titus, weißt du? So, so stelle ich mir das gerade vor, weißt du, so in diesem Wohnwagen verhauen.
So war das auch. Ich habe in dem halben Meter zwischen meinem Plattenregal und meinem Bett damals haben tatsächlich auch viele Musikerinnen und Filmemacherinnen und übernachtet immer zu dem Zeitpunkt. Weil meine Mutter war da, die fand das gut, dass ich diese Leute angeschleppt habe. Die fanden das, glaube ich, als Amerikanerinnen, die auf Tour alles Mögliche erleben und keine Unterkunft bekommen, hey, schlafen halt auf dem Boden bei dem Typen bei seiner Mutter.
Ja. Ja, das ist witzig, ey.
Du, aber ihr habt echt auch ein ganz cooles Team bei Kaputt, oder? Ihr habt Autorinnen und Autoren, die ja auch für andere Sachen schreiben. Ihr habt Fotografen, die ein Renommee haben und so. Es ist also, das ist nicht einfach nur eine Hobbykiste, was ihr macht. Das hat schon einen ganz schön hohen Anspruch. Das muss man schon sagen.
Naja, ohne die Autorinnen und Fotografinnen ginge das ja auch gar nicht. Also letztendlich ist ja die Idee von Kaputt auch, dass man ein Forum etabliert hat, wo Leute, die, ob sie das nicht mehr beruflich machen, aber früher gemacht haben und noch mal ab und zu was machen möchten, oder Leute, die auch in Jobkontexten drinstecken und halt relativ viel andere Rahmenbedingungen haben, einfach diesen Ausbruch schätzen, dass sie ein-, zweimal im Jahr oder manche auch häufiger was abliefern können. Und was sie halt wissen bei uns ist, dass wir das ernst nehmen in der Zusammenarbeit. Also wir redigieren tatsächlich zeitnah und kommunikativ, und als jemand, der sehr viel für andere auch geschrieben hat, das ist auch einer der Gründe, warum das immer weniger geworden ist bei mir, dieses Gefühl von, das sind oft so dunkle Löcher, weil diese Redaktionen auch ausgeblutet werden von ihren Verlagshäusern und die Leute diese Zeit gar nicht haben, und dass es viel zu kurz kommt, was ja eigentlich das Schöne daran ist, dass man zusammen einen Text noch besser macht, weil auch das ist was ich in meinen Uni-Seminaren immer sagt, soll keiner denken, dass bloß, wenn man 30 Jahre Musikjournalist ist, dass man den Text perfekt immer irgendwo hinbringt, sondern ein guter Redakteur macht einen guten Text noch mal viel besser in der Zusammenarbeit, weil er halt einfach da reingeht, wo du vielleicht mal faul warst, weil jetzt ist auch schon, gleich geht Bundesliga los, komm, der Text ist doch fertig. Nein, der Text war nicht fertig, und jetzt gehst du an diese 15 Punkte noch mal ran und man diskutiert das miteinander, und dann wird was noch besser, und das ist was uns schon sehr wichtig ist, dass wir das liefern, weil wir natürlich ökonomisch auch nicht mit den vielleicht auch ökonomisch nicht so tollen Rahmenbedingungen der anderen Medien, aber noch weniger quasi mithalten können. Aber was wir liefern können, ist tatsächlich so eine Community-Idee von, dass man was Gutes machen möchte.
Ja.
Wie finanziert sich denn Kaputt?
Naja, wir haben ja so ein bisschen diese Support-Kaputt-Geschichte gemacht, seit jetzt auch schon 2 Jahren. Das ist durch die Pandemie zustande gekommen und war eigentlich als Erstaufschlag tatsächlich so eine Idee von, wir haben die ganze Zeit dieses gesamte Schiff umsonst sozusagen gemacht. Leute, wollt ihr denn jetzt vielleicht was geben? Weil ich habe gerade viele von unseren Autorinnen, Fotografinnen gesehen, die wirklich ins Straucheln geraten sind in diesen ersten Wochen der Pandemie. Und das fand ich zum Beispiel total schön. Es waren mehr, so 5.000, 6.000 Euro kamen da sofort zusammen, die wir ausschütten konnten, also auch an Autorinnen so, also relativ zeitnah. Und das fand ich schön, dass es dann in dem Moment, wo man das Signal gegeben hat, wir haben euch jetzt nie irgendwie genervt, so dass ihr uns hier eine Mitgliedschaft abschließen sollt oder was, aber jetzt wäre ein Zeitpunkt, wo ihr wirklich was zurückgeben könnt für den Leuten. Und es war total schön, es kam rein und wurde PayPal rein, PayPal raus, und irgendwie fand ich das so ein, das hat dieses Community-Gefühl gestärkt auch nochmal. Ja. Ansonsten haben wir halt so, wie gesagt, wir haben so ein paar Anzeigenkunden und
Also die Pandemie habt ihr vor allen Dingen, weil das war nämlich meine Frage, Inwiefern war die schwierig für euch als Mac? Also wahrscheinlich eher schwierig für eure Autoren und Fotografen und so, ne? Weil die sozusagen keine Jobs mehr hatten. Nehme ich an, weil, wenn ich das richtig verstanden hatte, ist Kaputt eher ein ehrenamtliches Magazin, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ne?
Also wir haben diese Kuratorinnenreihe, regelmäßig, unregelmäßig, wo wir quasi jemanden als Gastredakteur an Bord holen, die dann quasi drei Beiträge kuratiert, auf Deutsch oder auf Englisch, und wir spiegeln die dann in die andere Sprache jeweils. Die werden honoriert. Da gibt es auch für das Kuratieren ein kleines symbolisches Honorar, aber so im Rahmen von dem, was wir halt mit unserem Budget aus Anzeigen und Mitgliedschaft sozusagen im Jahr stemmen können. Abseits davon ist es aber schlichtweg nicht möglich. Mal dazu kommt allein die Bürokratie, die auch noch dranhängen würde. Also wenn man das dann auch noch, ich habe eh das Gefühl, dass ich schon viel zu viel Bürokratisches auch für so einen Laden, der kein richtiger Laden ist, sozusagen habe.
Nochmal ganz kurz, warum hat Corona so eingeschlagen bei vielen Autorinnen und Autoren, die ihr gehabt habt? Was ist denen weggebrochen in der Zeit?
Ich glaube, in vielen Häusern ist ja erstmal die Unsicherheit ausgerufen worden und dann wurden halt sofort Etats eingefroren. Also viele Redaktionen haben keine Aufträge mehr nach außen gegeben. Es gab natürlich auch klassisch jemanden, der von Konzertbesprechungen, Konzertankündigungen, von Ausstellungsbesprechungen lebte. Ja, das gab es ja alles nicht mehr. Also dementsprechend gab es keine Aufträge. Die Redaktionen wurden angeheißen, nichts mehr outzusourcen. Das heißt, diese ganzen Freien, von denen halt viele bei uns dann auch tätig sind, wussten ja nicht, wo es hingeht. Also ich muss auch sagen, einem selber war das auch für so zwei Monate lang unklar. Allein schon Universitätsverträge, da steht immer die Klausel drin, wenn diese Stunden nicht geleistet sind, gibt es kein Gehalt. Eine Zeit lang war ja nicht klar, kann ich das digital machen? Was passiert da? Das waren ja, und wir hatten diese zwei, drei Monate, wo ganz viele Leute halt so auf Glatteis waren. Rückblickend, muss ich sagen, war diese Pandemie eigentlich für Kaputt eher so eine, sogar eine Gewinnzone. In der Hinsicht, dass viele halt Förderungen bekommen haben und wir ganz viele kleinere Festivals, Labels und so weiter, plötzlich haben die mit Mini-Etats mal eine Anzeige schalten können. Das sind jetzt keine großen Summen, aber das ist natürlich was sonst nie möglich war. Und plötzlich haben die halt so ein Förderetat und dann machen die das und dann kommt auch das Feedback, ach ja toll, das hat sich ja sogar positiv ausgewirkt, wir haben das ja nachvollziehen können, ihr habt das und das gemacht und plötzlich haben wir da bei dem digitalen Filmscreening 50 Leute mehr zu Besuch gehabt. Also man merkte dann plötzlich so, okay, das hat da kurz einen Effekt, wie das nächstes Jahr aussieht, wann die Förderungen runterfahren. Ja. Mal gucken.
Aber dadurch sind ja vielleicht dann auch nochmal neue Verbindungen wieder entstanden, du hast das ja vorhin beschrieben. Man lässt sich mal auf was ein, man lernt neue Leute kennen, neue Verbindungen stellen sich her. Es könnte ja sein, dass die Pandemie in der Hinsicht auch manchmal eine Tür war zu anderen Leuten hin oder so. Klang gerade ein bisschen so.
Total, also man hat definitiv viele neue Kontakte dann auch gehabt. Auf eine komische Art natürlich. Also ich bin jemand, der immer sehr viel reist und sehr viel unterwegs ist und Leute in echt trifft. Und das ist dann komisch, weil man plötzlich so ein neues Portfolio von Bekanntschaften hat, dass es tatsächlich nichts anderes ist wie digital oder mal kurz im Zoom. Aber ja, weil sonst verbindet man halt einfach gewisse Nächte miteinander und hat eine ganz andere reingeschriebene Geschichte dazu. Das existiert natürlich mit all diesen Leuten nicht. Also manche davon weiß ich nicht mal, wie sie aussehen. Was für jemand, der 30 Jahre Kulturarbeit macht oder länger und das aber immer mit Gesicht verbindet und mit Erlebnissen natürlich schon ein komisches Gefühl ist.
Noch eine Sache, bevor der Jay seine Musikfragen los wird. Man kann euch ja auch supporten. Also das, ihr habt eine Steady-Mitgliedschaft sozusagen, ne?
Genau, wir haben auf der Seite diesen Support-Kaputt-Logo, das ich aber ab und zu in Beiträge einbaue. Und dann kann man entweder ein direkte PayPal-Summe machen, weil man der eigenen Vergesslichkeit und des Abos irgendwie unsicher ist sozusagen. Also sagt einfach hier, ich lese euch jetzt schon länger, hier habt ihr mal 50, 100 Euro und macht doch damit was Gutes. Oder man macht diese Steady-Mitgliedschaft, weil man sich längerfristig committen möchte.
Genau, das geht also beides. Also liebe Hörerinnen und Hörer, das geht, wenn ihr Kaputt unterstützen wollt und wollt, dass es diese Art von Journalismus auch in Zukunft gibt, was nicht nur für uns, sondern für die ganze Gesellschaft wichtig ist, dann könnt ihr mithelfen, dass das funktioniert. Und übrigens, irgendwie, das klingt so, ne? Du hast es so beschrieben, die Liebe, die man gibt, die kommt auch irgendwann wieder zurück. Das scheint ihr auch so erlebt zu haben, oder?
Ja, also ich glaube, Kultur ist ein großes Spinnennetz sozusagen, wo die Fäden zusammengehören und ja.
Cool, ja.
Aber dann doch noch eine Frage zum Journalismus. Also das hat sich ja schon sehr verändert in den letzten 10, 20 Jahren, wie die gesamte Musikbranche auch. Ne? Wie finanziert sich sowas denn? Also klar, Anzeigen, okay, da gibt es ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen, ich sehe das nur, keine Ahnung, wenn ich so die, wenn ich den Spiegel durchblättere, der wird immer dünner ja, und immer teurer. So, also was ist deine Perspektive? Wie finanziert ihr als Journalisten und jetzt gerade als Musikjournalisten oder Kulturjournalisten, wie werdet ihr überleben in den nächsten 20 Jahren?
Die Spannbreite, was du da ansprichst, kann man jetzt nicht unbedingt vergleichen zwischen Spiegel und Zeit oder anderen größeren Websites, die natürlich gesellschaftspolitische Themen auch abhandeln, und den kulturjournalistischen ist natürlich eine große Spannbreite. Und man bemerkt natürlich bei allen Musikmagazinen, ob Specs eingestellt, Groove, Primär, Digital jetzt zum Beispiel, sowas wie Kaputt, Intro gibt es nicht mehr, dass es total schwierig ist. Man sieht kleinere Hoffnungszeichen, wenn man sich sowas anguckt, wie zum Beispiel Diffus, das sich am Markt etablieren konnte. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt. Das ist ein Berliner Magazin, kommt aus dem Umfeld von einer Managementfirma und einer kleinen Plattform, die zusammengegangen sind. Da steckt auch, wie heißt der, Kasper mit drin als Gesellschafter. Das ist zum Beispiel eine Plattform, die funktioniert ganz gut, weil sie halt eben auch diese neueren Medien, Video-Talk-Formate, Podcasts und so weiter ganz gut zu spielen weiß, weil sie aber auch, und das ist der Unterschied zu meiner Generation, was Musik- und Kulturmagazin machen angeht, weniger so einen engeren Wertehaltungskosmos hat, wo man sagen kann, ich weiß ganz genau, was hier dahinter steckt. Also wo ist die Grenze dessen, was sie machen, was sie nicht machen. Es gibt eine Blattlinie sozusagen. Also das war ja uns natürlich immer bei Intro sehr, sehr wichtig. Und ein Magazin wie Specs hat das ja auch ausgezeichnet, dass man gespürt hat, welche Redaktion ist gerade dran und die hat eine Blattlinie. Also das war immer nachvollziehbar, nach welchen Kriterien da diskutiert wurde, was reingenommen wurde, was nicht. Das ist zum Beispiel bei Diffus nicht mehr sichtbar, weil das, glaube ich, nicht mehr machbar ist. Also nicht mehr, weil man ökonomisch funktionieren möchte, dann muss man viel breiter einfach Sachen so durchwinken. Das ist jetzt nichts, was mich so interessieren würde. Höchstens ist es halt ein Fulltime-Job, dann ist das sozusagen part of the deal. Aber da muss man dann sagen, da haben es andere natürlich leichter, die dann was weiß ich, im öffentlich-rechtlichen Kontext zum Beispiel doch geschmäcklerischer auswählen können. Also wenn ich mir was wie Kulturzeit anschaue im Fernsehen zum Beispiel, dann haben die ja trotzdem so eine Art Blattlinie. Also da kommt nicht alles rein und man weiß nach welchen Kriterien, das sind dann vielleicht auch nicht meine, aber die wählen nach Kriterien aus und da gibt es halt einen Diskurs dazu. Und das fand ich ja auch immer das, was natürlich spannend ist, wenn man so ein Medium macht. Was generell Medien angeht, habe ich das Gefühl, es hat sich eine gewisse Rückentwicklung stattgefunden. Also zum einen gibt es viele, die Abos mittlerweile eingehen, tatsächlich Digital-Abos auch machen. Also man selber hat ja auch ein paar in seinem eigenen Medienportfolio und ist bereit, das wahrzunehmen. Also die Einnahmen gibt es und ansonsten gibt es natürlich auch durch neue Märkte da, wie lange die dann substanziell haltbar sind, mal gucken. Aber zum Beispiel Podcast ist ja auch eine relativ erfolgreiche, vielleicht dann auch schon wieder Blase, fast im Sinne von, es gehört dazu zu machen. Es gibt immer ein paar Marken, die draufspringen und das unterstützen. Die reale Reichweite, also ich frage euch jetzt nicht, wie eure Hörerzahlen sind, aber ich weiß von anderen größeren Produktionen, wo man manchmal auch überrascht ist, wo man dann hört, ah ja, sind ja auch nur ein paar tausend Hörerinnen jetzt dafür, dass eigentlich früher ein Magazin wie Intro eine 150.000 Auflage hatte oder auch mal eine Specs mal 35.000, 40.000 und so. Also das sind schon andere Zeiten. Also sagen wir so, der Hustle ist größer geworden, aber irgendwie geht's immer noch.
Ah, spannend. Also du würdest sagen, man muss sich auf mehrere Beine stellen. So klingt das für mich, damit es in der Summe dann irgendwie passt und stimmt.
Naja, im Endeffekt könnte man ja sagen, das, was wir, was Linus und ich jetzt als Modell haben, also bei ihm nochmal ein anderer leicht anderes Modell, weil er, wie gesagt, bei Musikexpress auch eine Stelle hat. Aber das, was ich habe, ist jetzt auch nicht so anders wie mein Intro-Alltag früher, weil da muss man sich auch vorstellen, da kamen unheimlich viele Projekte rein. Dann hatten wir ein Melt-Festival, dann hatten wir ein Berlin-Festival, dann haben wir Kooperationen gemacht mit Initiative Musik für deren South by Southwest Auftritt ein Magazin gemacht, dann haben wir irgendwo eine Radiokooperationssendung gehabt, dann gab es irgendwelche Ideen, Fernsehen auch zu machen. Wir hatten ja auch angegliederte Schwestermagazine wie Festival Guide, das einmal im Jahr erschienen ist. Dann gab es ein Fußballmagazin im Verlag. Dann gab es mit Putpat eine Internet-TV-Seite. Das war ja genau das Gleiche. Da steckt ja der gleiche Hassel dahinter. Also, dass man mehrere Standbeine hat. Und als Redaktion hat das auch nichts anderes bedeutet wie... Also ich habe ja am Ende meiner Introzeit habe ich auch 3 Jahre lang all diese Bereiche redaktionell geleitet. Also sozusagen als... Ich glaube, das hieß Head of Media Content damals. Und das war ja auch nichts anderes, wie zwischen diesen ganzen Feldern hin und her zu hüpfen. Das zeichnet ja die meisten aus. Wenn man in der Werbeagentur arbeitet, hat man auch nicht nur den einen Kunden, der einem ein Format im Monat gestalten lässt, sondern die meisten haben 5 bis 10 Kunden, die sie immer wieder in Meetings und Projekten haben. Sprich, all das ergänzt sich in allen Jobs da draußen. Also das würde ich jetzt nicht als eine Sonderleistung oder ein Sonderphänomen von uns so sehen.
Ja, zum Musikbereich. Wie du, also wir sind ja beides auch Musiker. Ich habe in den 90er Jahren schon CDs gemacht und verkauft und damals noch ordentlich. Also in den 90er Jahren sind wir von Konzerten mit den Taschen voller Geld nach Hause gefahren, weil die CDs... Ja, natürlich haben wir das auch versteuert. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall war die Erfahrung, die eine neue CD ist da und die Leute haben die echt bei Konzerten wie geschnitten Brot gekauft und im Hotelzimmer die Scheine so hochgeschmissen und yay und so. Das war super. Und dann so seit den 2000ern hat sich das dann doch schon sehr verändert, dass die Zahlen dann immer weiter zurückgehen und jetzt mit den ganzen Musikplattformen, vornehmlich Spotify oder so, naja, so die CD-Verkäufe sind einfach absolut im Keller. Ich nehme mal an, das ist überall so im Großen und Ganzen. Wie würdest du den Musikbereich einschätzen? Also meine Frage ist, ich muss heute zum Glück nicht mehr davon leben, das ist so Zubrot, ne? Das ist okay, was da reinkommt, aber gerade jetzt auch mit der Pandemie, super viele Kollegen haben wirklich echt gelitten, weil sie keine Gigs mehr hatten und letzten Endes all das, was man sozusagen als Musiker einnimmt, dann doch meistens über Konzerte kommt. Wie würdest du den Musikbereich zurzeit einschätzen? Also ich mache mir große Sorgen, weil es lohnt sich einfach gar nicht mehr, irgendwie Alben zu machen. Und trotzdem braucht man sie. Und ich sag mal so, jetzt, und damit ist meine lange Rede jetzt auch vorbei, ich selber nutze Spotify ja auch. Also, ne? Das ist ein super Produkt als User. Aber für die Künstler, wenn ich gucke, Ende des Jahres kommt da irgendwie eine Abrechnung von 250 Euro. Also das ist, da bleibt einfach echt nichts hängen. Wie schätzt du das ein? Du hast ja nochmal einen anderen Blick.
Naja, eigentlich ist die Antwort die gleiche wie bei den Medien. Du hast natürlich eine Schere, die aufgeht, noch viel stärker zwischen Berufsmusikerin und Hobbymusikerin. Und ich gebe dir recht, in den 90ern gab es viel leichter die Möglichkeit, auch weil man das so nebenher gemacht hat und vielleicht nicht die Ambition hatte, dass das die Stadion-Rockband wird oder dass man selber als DJ oder Produzent die ganze Zeit um die Welt unterwegs ist, also dass das der Hauptberuf ist, dass man trotzdem Einnahmen generiert hat. Und viel hat damit zusammen, ich drehe gerade mal kurz hier, also das ist mein Plattenregal da hinten. Also man sieht ja so, und ich habe, glaube ich, die letzten 2 Jahre kaum mehr Platten dazu gekauft. Warum? Ich habe auf Bandcamp eingekauft, sozusagen als Unterstützung. Was man macht, die CD als Medium ist ja per se auch, also obsolet, ne? Weil der Streaming funktioniert. Also wenn ich abends Leute zu Besuch habe, bevor ich jetzt jedes Mal die CD raussuche, natürlich streame ich durch. Und wenn man dann gesellig ist, dann holt man sich die Platten eher raus irgendwie und sitzt im Wohnzimmer rum und legt Platten auf, weil das dann zumindest als Performance eine ganz andere Qualität so hat für einen. Und das bringt natürlich mit sich, dass das auf der Strecke bleibt, weil auch das hast du richtig beschrieben. Auf Konzerten habe ich ja Platten meistens auch aus Solidarität gekauft. So, ach ja, die Platte gibt's, ach komm, die nehme ich jetzt mit, das war ein tolles Konzert und schön ist das so. Das macht man natürlich mal eben im Digitalen viel, viel seltener. Das heißt, diese Art von Künstlerin leidet drunter. Die anderen, also wenn ich mir so angucke, wo das bei Labels und so weiter hingegangen ist, haben natürlich andere neue Einnahmenquellen gemacht. Zum einen haben sie den Katalog, der im Streaming natürlich in der Summe schon was ganz anderes nochmal generiert, wie wenn du nur dein eines Projekt hast, das natürlich auch nie über ein gewisses Level gekommen ist, wohingegen so ein Künstler, der halt eine gewisse Bekanntheit gerade hat, da geht halt dann natürlich auch im Streaming viel, viel mehr. Und dann kommen die Syncs dazu. Also es gibt ja viel zu viel mehr Möglichkeiten, dass man Lizenzen, ob das jetzt TV-Serien, Filme, Werbung und so weiter angeht. Und das ist zum Beispiel ein Markt, der globalisiert, digitalisiert, sehr viel mehr Möglichkeitspotenzial mit sich bringt. Das fängt bei kleineren Labels an, wo man Mini-Anfragen hin hat, aber das tut bei größeren Indie-Labels, ist das eine Abteilung, da arbeiten mehrere Leute und das kriegt man gar nicht so sehr mit, aber da kommen schon richtig, da kommen auch richtig Einnahmen rein und ohne die würde es dann wahrscheinlich deutlich schlechter aussehen bei den Labels. Also nur durch Streaming-Dienste käme man nicht zurecht.
Aber du würdest sagen, quasi Musik zu produzieren, höre ich dabei, lohnt sich quasi immer noch. Nur man muss es eben marketingmäßig breiter verticken. Habe ich richtig verstanden?
Naja, viel davon ist ja auch die Nachfrage. Wenn du natürlich was produziert hast, das per se 100.000 Hörerinnen hat, ist die Chance auch relativ höher, dass unter den 100.000 Hörerinnen jemand ist, der vielleicht in einer Werbeagentur arbeitet und dann sagt so, ah, es wäre doch total schön, wenn wir mal ein Stück von Wolfgang Vogt drunter gelegt haben als Soundscape. Und schon hast du natürlich eine andere Einnahmequelle irgendwie. Wenn du natürlich jetzt nur 20 Leute erreichst, ist deine Wahrscheinlichkeit auch relativ viel schwieriger. Da musst du schon sehr aktiv anders vorgehen. Aber die meisten Leute produzieren ja auch erstmal Musik, weil sie Lust drauf haben, Musik zu produzieren. Also das ist ja, wie kommt man zu dem, was man macht und wie wird das die eigene Job? Also zumindest, wenn ich mir meine eigene Biografie anschaue, gab es nie den Punkt, wo ich mir vorgenommen habe, ich werde Musikjournalist. Also ich lebe vom Musikjournalismus, sondern das kam eigentlich durch eine Reihe von Zufällen zustande. Man kann natürlich sowas auch forcieren. Es gibt auch genug Musikausbildungsschulen, Akademien und Universitäten mittlerweile, die das so fördern. Aber ich glaube, das ist bei Musikern auf jeden Fall höher, der Anteil, wie bei Journalisten noch. Das ist so diese Idee von, ich gehe in den Musikjournalismus und werd reich. Also ich glaube, da muss man schon viele Drogen genommen haben, dass man denkt, das könnte wirklich die Option sein. Bei Musikerinnen funktioniert... Ja, bei Musikerinnen verspricht das... ist das Versprechen natürlich auch noch leichter als Illusion da, weil man muss ja nur den richtigen Song schreiben. Man muss ja nur den richtigen Track komponieren. Also die Idee ist ja per se, du gehst ins Studio und es könnte rauskommen. Ne? Also den Artikel möchte ich erstmal schreiben, der mich von einem Tag auf den anderen sozusagen ökonomisch hinbringt. Aber bei der Musik gibt es dieses Versprechen per se. Ob man das natürlich jemals
bisschen wie Lotto gewinnen, finde ich. Das Versprechen gibt es schon auch. Es könnte sein, dass du den Sechser triffst, aber ja.
Ja, gut, ich bei dir klingt das alles viel optimistischer, als ich sozusagen bei meinen Kollegen, die tatsächlich davon leben müssen und die dann ganz viel klar auch mehrere Standbeine, Unterricht, Konzerte produzieren, Produktion, Merch und so weiter. Ne? Aber gerade jetzt in der Pandemie haben da so viele Leute, wenn man keine Veranstaltungen mehr hat, wo man die Dinge dann verkaufen kann, dann bleibt eben tatsächlich nur noch der Unterricht, den du gibst. Und ich, ich hoffe jetzt mal, dass wir diesen Herbst nicht wieder in so einen Lockdown rauschen, weil so langsam aber sicher mache ich mir wirklich um meine Freunde große Sorgen. Oder die dann einfach tatsächlich in normale bürgerliche Jobs gewechselt sind, weil sie gesagt haben, ich muss meine Familie ernähren. Und dann sind die quasi von einem auf den anderen Tag so gut wie weggefallen für den Musikmarkt. Kennst du auch viele solcher Geschichten oder wie siehst du das?
Es liegt ja natürlich auch nahe, du hast dasselbe so Stichworte wie Familie und so weiter gesagt, weil man Kinder hat, weil man tatsächlich eine andere Verantwortung auch für andere hat, ist das natürlich viel, viel schwieriger, wie wenn man unabhängiger ist. Sprich, man trifft Entscheidungen, aber man trifft sie für sich allein und dann gibt es halt heute wieder Pizza, so nach der Art. Also so, ich kann mein Leben natürlich auch anders anpassen. Ein wichtiger Punkt, grundsätzlich, warum ich optimistisch bin, hat aber auch damit zu tun, dass ich halt relativ viel Kontakt zu Jüngeren habe. Ob das jetzt über Joballtag ist, aber auch durch das Unterrichten an Universitäten. Und was mir immer auffällt, ist, da bemerkt man relativ schnell, die haben halt eine andere Weltwahrnehmung. Und die haben die Weltwahrnehmung von jemandem, der die Welt noch malt. Also sprich, diese Welt ist noch nicht ausdefiniert. Und du hast noch nicht vor allem dieses das ist alles da und das ist auch normal. Und jetzt habe ich diese Verlustmomente und es wird ja immer weniger, wird weniger, wie du es gerade beschrieben hast, dass man halt mal diesen Punkt hatte, wo man ganz viele CDs verkauft und jetzt sind es weniger. Das ist natürlich per se ein Weg nach unten. Jetzt bin ich aber ein jüngerer Musikerin. So, ich fange an. Ich habe noch nie eine CD verkauft oder ich habe noch nie einen Links Downloads gehabt und so weiter. Und alles, das wird jede Woche mehr, es wird mehr, es wird mehr. Und plötzlich kommt eine Anfrage und dann spiele ich mal außerhalb der eigenen Stadt, dann spiele ich vielleicht mal auch in Frankreich oder in Polen oder in Spanien und so. Sachen ergeben sich. Das heißt, man hat genau das gegenteilige Gefühl. Jemand baut was auf. Und das muss man sich erinnern, dass immer in dieser Zeit, wo man selber dieses Defizit erfährt, das auch möglich ist. Und das hat nicht nur dann, klar ist es mit dem Alter und allem leichter, wenn man Anfang 20 ist, ist dieses Gefühl von die Welt, die wird mir gehören, natürlich viel leichter abzurufen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht sich einem resignativen Gefühl ergeben, zu denken, bloß wenn ich ein gewisses Alter habe, ist das nicht mehr möglich. Man muss natürlich auch ackern in dem Sinne, dass man sich frei macht wieder davon. Und vielleicht ein bisschen, ja, weil man den Luxus hat, dass man den Druck rausnehmen kann, ist das natürlich sehr dankbar.
Du erreichst ja auch schon bald die 50, ne, Thomas?
Du Schmeichler.
stimmt aber, ne? Du bist irgendwann in den 70er, Anfang der 70er wurdest du geboren, ne? Oder?
Vielleicht habe ich die 50 auch schon überschritten.
Oh mein Goodness, okay, dann bist du also selber auf jeden Fall auch schon in dem Alter, wo du dich vielleicht manchmal auch so aus so einer Altersmüdigkeit oder so ein bisschen rausarbeiten musst, oder? Oder bist du grundsätzlich wieder der optimistische Typ, der nach vorne schaut und...
Ich weiß gar nicht, ob ich so optimistisch bin. Ich versuche das natürlich nur. Grundsätzlich versuche ich mich auch fit genug zu halten, dass nicht das körperliche Gefühl einen schon per se dauernd sagt, man ist alt. Also noch könnte ich, habe es jetzt auch wieder in Amerika, als ich unterwegs war. Ich war beim South by Southwest in Austin nach ein paar Jahren Abstinenz wieder und davor und danach in New York und habe es geschafft, 3 Wochen mit wenig Schlaf auszukommen. Fand ich sehr befriedigend, dass das nach, oder sagen wir so, in diesem Stadium der Pandemie immer noch möglich ist, dass ich einen All-Nighter mache und danach in den Flieger steige und nach Hause fliege und nicht rausgeholt werden muss mit dem Rollstuhl so.
Mit dem Rollator, ne, wenn du raus kreuchst. So, ja. Ja, aber dann sind wir ja im Grunde altersmäßig eng beieinander sozusagen. Das ist ja auch schön. Ich hätte dir jetzt die Mitte 40 durchaus abgekauft. Also,
das liegt an den schlechten Zoom-Übertragungsraten. Die Bilder sind so geschreddert. Also für alle, die das im Podcast nur hören können, wir sehen uns jetzt kurzfristig, das ersparen wir euch, aber...
Ja, genau.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Ich hab eine Frage, die mich... kann auch unsere letzte sein, je nachdem, was jetzt noch passiert, aber... wenn ich jetzt ein neues Magazin starten wollte, vielleicht auch so in dem Stil von Kaputt, etwas, was Spaß machen soll, was nicht unbedingt sich ökonomisch tragen muss, ja, sondern wo ganz viel Herzblut und Begeisterung reingeht, weil ich mir sage,
Die Welt braucht sowas. Was wäre ein wichtiger Tipp, den du mir mitgeben würdest als alter Medienprofi?
Nicht zu lange zögern und zu viel vorher überlegen. Also natürlich so eine Grundsatzüberlegung, also welches Medium, Website oder Print und einen gewissen Look sollte man natürlich schon haben und so eine Klarheit, wo es hingehen soll. Aber ansonsten machen und den Weg tatsächlich eher als den Weg auch im Produktiven empfinden und nicht sich, also dieses, ich kenne so viele Leute, die Sachen kaputt reden, weil sie halt ewig zögern und machen und jetzt ist es nicht perfekt und jetzt muss ich noch 10 Beiträge auf Halte haben und man darf nie vergessen, egal was man macht, die Leute warten ja auch nicht die ganze Zeit. Also am Anfang dachten wir auch bei kaputt, oh je, jetzt haben wir 2 Tage nichts publiziert, was ist denn jetzt los, jetzt müssen wir ja wieder was publizieren. Irgendwann, im Digitalen ist einem eh klar, wann es kommt, sehen sie Leute, wenn es nicht kommt, die haben genug anderes zu tun. Also das ist nicht mehr wie früher, wo am 25. die Specs oder die Intro da sein musste und man auf diesen Tag hinzitterte. Dadurch, dass es ein Kontinuum ist, hat man natürlich auch die Freiheiten zu sagen, so, es passiert mal weniger. Also zum Beispiel, als ich jetzt klassisch unterwegs war ein paar Wochen, habe ich eher Material eingesammelt, wie so ein Eichhörnchen, das wahnsinnig viel produziert und jetzt kommt das dann auch. Also wir machen jetzt zum Beispiel, bald kommt eine Kaputt-Podcast-Reihe auch, die wir jetzt anfangen. Die ersten 8 Episoden haben wir jetzt produziert, die sammelte man dann aber ein, produziert die alle vor und wenn die fertig sind, werden sie dann halt ausgerollt. Früher hätte ich gedacht, ich muss jetzt sofort irgendwas von diesen ganzen Sachen immer sofort auf der Seite publizieren und irgendwann...
Ich finde das hilfreich. Ich finde das hilfreich. Ehrlich gesagt auch diesen Tipp zu sagen, produziere doch erstmal was und behalte dir das. Du musst es nicht sofort in die Welt raushauen. Es darf ruhig ein bisschen liegen. Den Impuls kenne ich nämlich auch. Also ich habe immer das Gefühl gehabt in den vergangenen Jahren, wenn du nicht online passierst, dann gerätst du in Vergessenheit. So, der Eindruck hat sich mir immer eingestellt. Und deshalb habe ich gedacht, es ist gut, kontinuierlich, auch regelmäßig Sachen zu publizieren, damit die Leute immer merken, an dem Ende passiert was. Wenn ich da hingucke, finde ich da was Neues. Aber du warst, ermutigst mich sozusagen, du kannst mir schreiben, was du willst, aber behalte es doch ruhig auch mal ein bisschen für dich. Du kannst es dann immer noch raushauen.
Naja, grundsätzlich ist es ja so, also eine Nacht über alles schlafen, was man publiziert, ist natürlich ein Luxus, weil man es sich leisten kann, ist das gut. Ansonsten, ja, gilt, ich meine, es stimmt schon, also wir haben ja auch auf Facebook irgendwann diese Gruppe angefangen, Kaputtmagazin für Insolvenz und Pop, Journalism ergänzt Algorithmen. Das kommt natürlich heraus, weil man natürlich schon versteht, dass dauernde Publizieren und was machen, hat natürlich was damit zu tun, es füttert den Algorithmus. Irgendwie. Und das ist natürlich ein Absurdum, mit dem man sich konfrontiert sehen muss. Und das bemerke ich dann auch immer, wenn man dann mal 10 Tage lang weniger gemacht hat, muss man tatsächlich wieder die Maschine füttern, damit das sozusagen greift. Aber man muss sich halt immer auch vergegenwärtigen, am Ende zählt, glaube ich, die Dichte, die Qualität dessen, was man macht. Und wenn man das besondere Interview publiziert oder wenn man wirklich was hat, wo was anderes drinsteckt als Storyline. Das bemerkt man ja in dem Moment, wo man das scheiß Internet, sage ich immer, will ja auch immer, dass du persönlich wirst. Also je mehr du von dir preisgibst, desto besser funktionieren gewisse Sachen. Aber das kann man ja auch für sich benutzen. Also desto besser ich eine Geschichte erzähle, desto mehr Lebendigkeit drinsteckt, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass sie Leute berührt, die Leute das wiederum teilen und diese Geschichte ihren Weg findet. Und die andere Geschichte, die ich bei Kaputt dann auch immer sehe, wir spielen ja relativ viel mit unserem Archiv auch, dass wir immer mal wieder Sachen posten. Es gibt so viele tolle Sachen, die am Anfang gar nicht richtig funktioniert haben. Also gestern habe ich wieder das Video-Interview mit Jason von Sleep for Mods gepostet. Das hat am Anfang, das weiß ich noch, wie das gekrabbelt hat, dass das mal 1.000, 2.000 Views hinbekommen hat. Und irgendwann kommt der Punkt, dann geht das hoch, dann geht es über die 10.000, dann hat es die 15.000 und man kapiert es manchmal nicht, weil die Worte waren schon beim ersten Mal super irgendwie. Das war ein tolles Interview, aber es dauert halt seine Zeit. Und das ist halt auch was man mit Kaputt, was wir irgendwie für uns, glaube ich, ganz gut etabliert haben, ist, dass das Reservoir Kaputt funktioniert. Also wir haben Beiträge, die laufen jeden Tag, werden die 30 Mal gelesen seit 4 Jahren so. Die laufen halt einfach durch. Und Das ist dann am Ende vielleicht viel wertvoller und schöner, wie wenn du an einem Tag 5000 Leserinnen hast und danach ist das Ding buff weg. Also weil ich eher das Gefühl habe, ja, okay, es ist ein lebendiger Ort, der als Ort wieder neu entdeckt wird. Da kommen dauernd Leute in die Stadt und was ist denn da hinten noch los eigentlich in der Gasse?
Das ist ein schöner Gedanke.
Ja.
Ja.
Aber jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Zum einen, weil du jetzt eben auch sehr positiv die Szenerie beschrieben hast und so. Und warum Insolvenz? Warum dann Insolvenz?
Weil Insolvenz natürlich sehr präsent ist also Insolvenz ist, wie gesagt, ja ein Stichgeber für prekäre oder schwierige ökonomische Rahmenbedingungen, aber auch für den gesamten Diskurs, woher kommt das Geld? Ist das plötzlich staatliche Förderung? Wie gehe ich damit um als eigentlich subkultureller Künstlerin, die vielleicht auch staatskritische Positionen durchaus innehat? Also lege ich mir das zurecht, von wegen Staatskritik heißt nicht, dass ich das Geld nicht annehmen kann. All das sind ja Diskussionen, die man zumindest führen muss. Und das versucht dieser Begriff zusammenzufassen. Und wie gesagt, das ist halt einfach viel, viel präsenter, weil ich sehe natürlich schon als jemand, der in den 90ern kulturell oder spät 80er, frühe 90er kulturell sozialisiert ist, sehe ich natürlich schon das Dilemma, dass es viel schwieriger ist, autark aus einer, vor allem aus einem subkulturellen Kontext zu funktionieren. Es funktioniert sehr, sehr gut in elektronischer Musik, weil das natürlich auch relativ nah an Entertainment ist, an Nachtleben, einem Ort, wo einfach Geld da ist, also abseits von Pandemie mal gesprochen, da lässt sich natürlich was ganz anderes generieren. Also wenn ich ein Techno-Label bin oder ein Techno-Künstler, da ist viel leichter das Versprechen da, das kann sich selber tragen. Wenn du ein Indie-Label bist, das jetzt eine Künstlerin hat, die vielleicht nicht groß auf Tour gehen können, ist das viel schwieriger, dass das schon an sich so tragend etabliert ist. Und wenn du was mit Medien machst, wird es noch viel, viel schwieriger sozusagen. Und all das sind natürlich andere Voraussetzungen, weil in den 90ern haben wir auch noch 3000 Fanzines gedruckt und haben die verkauft, einfach auf Konzerten. Also wir haben einfach 3000 Fanzines verkaufen können. Und ich habe meine ersten Platten ich habe ja ein paar Labels über die Jahre gehabt, wir hatten auch Maxis, dass du 2500 Techno-Maxis verkauft. Heute sind selbst große Labels froh, wenn sie 300 Maxis verkaufen. Das war natürlich in sich auch ein ökonomisches Feld sozusagen. Also ich musste nicht drüber nachdenken, ob ich einen Antrag machen muss, um irgendeinen Zuschuss zu machen von 2000 Euro zu bekommen, um eine Platte zu produzieren, weil die Platte an sich sich getragen hat und man dann natürlich auch die positive Arroganz haben konnte und gesagt hat, so, was brauche ich denn? Also ich fülle doch hier nichts aus, es läuft doch.
Mhm. Genau, mhm. Genau.
Genau.
Ja. Ja. Und dann nochmal die Anschlussfrage, obwohl die vielleicht eigentlich hätte am Anfang kommen sollen, aber jetzt nach dem Gespräch vielleicht ist es doch nochmal spannender. Warum kaputt?
Naja, man hat ja immer bei solchen Projekten eine Longlist mit Ideen, Namen und
ja,
da stand halt kaputt dann irgendwann drauf und irgendwie passt es natürlich zur Insolvenz, es ist leicht brüchig, es klingt aber auch popistisch gut, es ist prägnant, ja.
Ja, es ist sehr gut.
Ja, also.
Also ich habe ja, als ich den Namen zum ersten Mal hörte, dachte ich an so ein Punk-Fan sein. Das war meine erste Assoziation, ne? Kaputt. Und dann habe ich auf eure Seite geschaut und dann gedacht, ach nee, ist doch viel breiter. Ich meine, klar, mit dem Untertitel, du sagst ja, das ist wichtig, Insolvenz und Pop, dann ist auch schon klar, nee, okay, es ist nicht nur Punk. Aber kaputt war meine erste Assoziation, das klingt so nach Punk, ja.
Nee, wir hatten eine schöne Longlist. Also ich glaube auch, man schreibt sich selber immer die Credits zu, aber ich glaube, der Name kommt tatsächlich von Sarah, die auf der Liste den zugesteuert hat. Aber auch das, es ist nach 6 Jahren auch ein sehr schwammiger Prozess. Wir hatten sehr viele Namen und haben dann hin und her geschoppelt und irgendwann destilliert sich so raus, das passt gut. Und gerade mit Insolvenz, Pop, kaputt, das Zusammenspiel hat uns halt auch sehr, sehr gut gefallen.
Hm. Ja, ist auch wirklich gut. Ja. Ist auch wirklich gut, ja.
Ja, ich nehme ganz viel Optimismus mit aus unserem Gespräch.
Das ist schön.
Ja, habe ich gar nicht so mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also ich hätte nicht gedacht, du kommst hier an als so ein Meckerpott oder so. Aber ich hätte schon gedacht, naja, es ist schwierig halt. Ne? Es ist nicht leicht als künstlernder Mensch sich durchzusetzen. Aber was ich jetzt mitnehme, ist echt so,
Ja, gut, die Zeiten ändern sich, das stimmt. Manche sind schwieriger geworden, aber andere Dinge sind vielleicht auch leichter geworden. Also, go with the flow. So ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen das, was ich mitnehme.
Ja.
Ja, ihr habt ja netterweise schon Werbung gemacht für Kaputt, dass man auch eine Mitgliedschaft machen kann. Ich wollte noch eine andere Werbung platzieren. Ich kuratiere ja auch die Monheim Triennale. Das ist eine kleine Stadt zwischen Köln und Düsseldorf. Ja. Und da findet dieses Jahr tatsächlich das Festival so, wie wir das schon seit ein paar Jahren gern gemacht hätten, statt. Also mit fast voller Künstlerinnenbeteiligung und vom 22. bis 26. Juni. Also falls jemand ins Rheinland kommen möchte, ich kann das nur empfehlen. Es wird ein sehr schönes Festival, 16 Künstlerinnen, die wiederum andere Künstler, Musikerinnen mitbringen für freie Projekte auch noch. Da ist einiges mit dabei. Also eher ein bisschen so experimentell, jazzig, neuzig geprägt. Wir haben Farida Amadou, wir haben Chris Davis, Himo Elmi, Philipp Sollmann, den man auch als Efteming kennt, Markus Schmickler, Jennifer Walsh, Colin Stetson, also wirklich so ein schönes Festival, das auch relativ nah, also publikumsnah stattfindet. Die Konzerte sind in einem Jugendhaus in Monheim und einem Boot, das angelegt ist, und das ist alles sehr cool, nah greifbar. Vielleicht habt ihr ja auch Interesse.
Toll.
Du hattest ja vorhin die Veranstaltung für dein Buch schon mal erwähnt. Wo kann man das sehen? Also ist das auch ein digitales? Kann man da digital dran teilnehmen?
Nee, tatsächlich. Eine meiner Ableitungen der Pandemie ist jetzt genug was mit Digitalsachen, vor allem mit Hybriden, weil ich auch viele so unterrichtet habe. Also jetzt live only. Ja, live in der only. Filmwerkstatt in Düsseldorf wird das sein.
Ja. Okay, cool. Und dann jetzt vielleicht wirklich zum Schluss, was wären deine drei musikalischen Tipps oder Dinge, die du selber gerne hörst, wo du sagen würdest, ihr lieben HörerInnen von Cobains Erben, hört doch da mal rein, das ist echt spannend.
An neuen Tipps oder Platten?
Ja,
oder
was sozusagen, was Thomas Fenker augenblicklich empfehlen würde.
Also ich habe augenblicklich meine Top 50 für den Rolling Stone gemacht, weil er wieder so eine große Liste macht. Ich sag mal einfach meine erste Platte von dieser Liste sozusagen als Tipp. Das ist American Water von der Band Silver Shoes. Eine ganz, ganz tolle Band. So ein bisschen im Pavement-Umfeld auch immer gewesen. Ja, die kann ich sehr empfehlen, sozusagen als was aus dem Archiv. Und ansonsten finde ich ein gutes Debütplatte ist das Album von einer australischen Künstlerin, die heißt Hai, ist ein DJ eigentlich, mittlerweile auch Produzentin, die kommt auf Mute Records raus, schreibt sich H-A-A-I und die Platte heißt Baby, We Are Ascending. Das ist eine ganz tolle elektronischere Platte, die höre ich gerade sehr gerne. Ich höre gerade auch sehr gerne auch elektronische Platte von Batu. Das ist ein englischer Labelmacher und Produzent. Die heißt Opal. Die kommt jetzt auch rauf aus seinem Label Time Dance. Ansonsten habe ich zuletzt tatsächlich sehr viel, weil ich da auch einen Abend moderieren durfte im Rahmen vom CTM Festival, auf Touch Records wieder gehört, die ja ihr, glaube ich, 25-jähriges Label-Jubiläum hatten. Dieses ursprünglich englisch, jetzt englisch-amerikanische Label für experimentellere Klangforschungsgeschichten, möchte ich sagen. Also auch das kann ich sehr empfehlen.
Super.
Wir haben ein abschließendes Ritual hier bei diesem Podcast. Das haben wir von Game of Thrones geklaut. Einer sagt, was sagen wir dem Tod? Und die anderen sagen, nicht heute. Ich weiß nicht, ob du Lust hast mitzumachen. Jay, willst du die Frage stellen?
Aber natürlich. Und der Thomas geht gerade mit uns durch seine Wohnung wahrscheinlich, weil der Empfang da besser ist.
Näher zum Router wahrscheinlich.
Absolut. Ich bin näher zum Router mit euch gelaufen.
Ja. Ja, vielleicht klingst du auch besser. Okay, Thomas und Goofy, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Okay.
Thomas, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, das war ganz, ganz toll.
Ich bedanke mich für die Einladung und ich schicke euch den Soundfile.
Ja, das bitte. Ist gut. Alles klar.
Dankeschön. Dann
tschüss.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes, das würde auch sehr helfen.
Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.